بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا، وسترا لعيوبنا، وعتقا لرقابنا من النار. اللهم اجعله فرجا على المستضعفين الموحدين، واجعله قاسمة ظهر للظالمين المتجبرين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الموضوع الهام الذي عنوانا له بشروط كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. وهذا هو اللقاء 20، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den heiligen Monat Ramadan erreichen lassen und uns die Möglichkeit geben, Taten zu vollziehen, die seine Zufriedenheit erlangen werden. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei unserer segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Erläuterung der Worte des Tawhid, la ilaha illallah. Und so sind wir angekommen beim 20. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. وقفنا إخوة الإيمان والإسلام وما زلنا بين يدي هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق. إنها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وعلمنا أن لها شروطا سبعة لا بد أن تتوافر حتى يقبلها الله عز وجل من قائلها يوم العرض. فإذا جاء القائل لها في الدنيا بغير هذه الشروط فلا ولن تقبل منه. هذه الشروط إخوة الإيمان والإسلام جمعها العلماء في هذه الأبيات. قال بعضهم: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا واردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم الشرط الأول، واليقين الشرط الثاني، والقبول الشرط الثالث، والانقياد الشرط الرابع، والانقياد فادري ما أقول، أي افهم ما أقوله لك. ثم عدد بقية الشروط فقال: والصدق وده الشرط الخامس، والإخلاص الشرط السادس، والمحبة الشرط السابع، وفقك الله لما أحبه. بعض العلماء زاد شرطا ثامنا وهو الكفر بكل ما سوى الله عز وجل، وإن كان هذا الشرط يتضمن داخل أو متضمن داخل السبعة شروط المذكورة. بدأنا نقف أمام هذه الشروط تفصيلا بعد الإجمال، فتكلمنا عن الشرط الأول، العلم المنافي للجهل، أي يجب أن تكون على علم بما في هذه الكلمة من نفي وإثبات، فأنت تقول أشهد أن لا إله، هذا نفي، أي تنفي جميع المعبودات الباطلة، الذين عبدوا الحجر، والذين عبدوا البشر، والذين عبدوا البقر، والذين عبدوا الهوى، أنت تقول أشهد أن لا إله، أي تخلي قلبك من المعبودات الباطلة، ده النفي. ثم يأتي الإثبات في قولك إلا الله، أي المستحق للعبادة وحده هو الله الواحد جل جلاله. وفصلنا في هذا الباب في قضية العلم المنافي للجهل. انتقلنا بعد ذلك إلى الشرط الثاني وما زلنا، هو شرط اليقين المنافي للشك. فتكلمنا عن مفهوم اليقين، تكلمنا عن درجات اليقين، بدأنا نقف مع الأسباب التي من خلالها يكتسب المرء اليقين، كان منها التفكر في آيات الله الكونية مع التدبر لآياته الشرعية، كان منها ذكر الله عز وجل، كان منها العمل بالعلم، كان منها الدعاء، وكان من آخرها وما زلنا نقف بين يديه سبب هام جدا من خلاله يحصل المرء اليقين، مجاهدة الشيطان والنفس والدنيا والهوى. مجاهدة الشيطان والنفس والدنيا والهوى. اتكلمنا عن مجاهدة الشيطان، اتكلمنا عن أقسام النفس، النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، النفس المطمئنة، وانتهى بنا آخر لقاء بسؤال، كيف أجاهد نفسي؟ لقاء الليلة هو الجواب على هذا السؤال، كيف يجاهد المرء نفسه حتى يحصل اليقين، سوف نجيب بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister im Islam, wir haben ja, wie bereits erwähnt, besprochen über die Bedingungen für La ilaha illallah. Wir machen das als kurze Wiederholung für diejenigen, die vielleicht nicht mehr ganz in Erinnerung oder zumindest, dass wir das Ganze uns auffrischen. Wir haben gesagt, dass die Bedingung für La ilaha illallah, yani dafür, dieses Wort, wofür Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen erschaffen hat, indem er gesagt hat, ich habe sie nur erschaffen, yani die Djinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Und damit dieses Wort La ilaha illallah von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird, braucht es bestimmte Voraussetzungen, die der Mensch erfüllt, damit eben diese Ibadah von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird. Wir haben erwähnt, dass die erste Voraussetzung für La ilaha illallah das Wissen ist. Ja? Diese Kapitel haben wir auch bereits schon besprochen, haben erwähnt, was es damit auf sich hat, das Wissen, worüber man dieses Wissen benötigt, yani, dass man weiß, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt neben Allah subhanahu wa ta'ala und ähnliches. Wir haben erwähnt, die zweite Bedingung ist die Gewissheit, die dritte Bedingung ist die Akzeptanz, die vierte Bedingung ist das Befolgen, die fünfte Bedingung ist die Wahrhaftigkeit, die sechste Bedingung ist Al-Ikhlas, yani, dass man das Ganze mit Aufrichtigkeit tut, und die siebte Bedingung ist die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt manche andere Gelehrten, die noch eine achte Bedingung hinzugefügt haben und die gesagt haben, dass man Kufr zeigt gegenüber all dem, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Yani wie beispielsweise, wenn man sich das Wort des Ikhlas anschaut, wenn man sieht La ilaha illallah, dann besteht das aus einer Negierung und aus einer Bestätigung. Und zwar negierst du am Anfang alle anderen Götter, indem du sagst La ilaha, yani es gibt keine anbetungswürdige Gottheit. Und dann kommt diese Ausnahme, und zwar die Bestätigung, indem du sagst außer Allah. Yani dieses Wort La ilaha illallah besteht eigentlich, wenn man es teilt, aus einer Negierung, dass du komplett alles negierst, ja, alles für falsch erklärst, nichts davon die Wahrheit ist, und dann kommt außer Allah, indem wir sagen, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit, und dann dieses Wort Illa, was eine Ausnahmeregelung mit sich bringt, außer Allah. Wir haben, wie wir gesagt haben, die erste Stufe, das Wissen, die erste Bedingung, haben wir bereits in den vergangenen Unterrichten erläutert. Für denjenigen, der es wiederholen möchte, die Durus vom Sheikh finden sich auf YouTube und so weiter wieder, über Al-Ilm. Danach haben wir gesprochen über die Gewissheit und wir sind immer noch bei der Gewissheit. Wir haben gesprochen, was es mit der Gewissheit auf sich hat, was die Arten der Gewissheit sind, wie sich die Gewissheit unterteilen lässt. Und das letzte Kapitel, worüber wir gesprochen haben, ist, wie, yani jetzt ich als Muslim, nachdem ich jetzt weiß, was die Voraussetzungen sind für La ilaha illallah, was die Bedingungen sind, ist jetzt meine Frage, nachdem ich gelernt habe, okay, es ist die Gewissheit, ist es natürlich, stellt sich ja jedem von uns die Frage, yani auch wenn ich jetzt weiß, es ist die Gewissheit, wie kann ich meine Gewissheit steigern? Yani das ist ja eine natürliche Folge von demjenigen, der sich verbessern möchte, der dazulernen möchte, der sich dann die Frage stellt, ja, nee, jetzt weiß ich, die Gewissheit gehört dazu, aber wie kann ich eigentlich meine Gewissheit steigern? So haben wir darüber gesprochen, dass dies, ja, mit dem Nachdenken über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala, die Zeichen Allahs als solcher und Verschiedenes gesprochen. Zuletzt sind wir stehen geblieben, indem wir gesagt haben, ja, nee, die Gewissheit zu steigern, dazu gehört, dass man, ja, nee, eine, ich will es jetzt nicht Schlacht nennen, sondern dass man eine Bekämpfung hat. Ja, man bekämpft den Shaitan durch die Einflussung des Shaitan. Man bekämpft die Nefs, yani das innere Ego. Man bekämpft die Dunya und man bekämpft Al-Hawa, yani seine eigenen Neigungen, die einen dazu führen. Ja, wir haben gesagt, yani erstens die Bekämpfung des Shaitan, natürlich die Einflussung, die vom Shaitan kommt, dass man diese versucht zu bekämpfen. Danach haben wir gesprochen über die eigenen Nefs. Und wenn wir die Nefs erwähnen, dann ist das nicht, dass du dich selbst bekämpfst, sondern dass du dein Ego bekämpfst. Ja? Und wir haben gesprochen über die Bekämpfung der Dunya, und das wird inshallah noch näher erläutert, und die Bekämpfung deiner eigenen Neigungen. Wir sind stehen geblieben, liebe Geschwister, mit der Nefs. Yani diese Nefs, das ist die Frage, bei der wir stehen geblieben sind beim letzten Unterricht. Wie bekämpfe ich mein inneres Ego? Beziehungsweise, wie versuche ich anzukämpfen gegen das, was mein Ego versucht, mich hinzubringen und dem, was Allah subhanahu wa ta'ala mir eigentlich vorschreibt, was auf dem geraden Weg sein sollte.
كيف أجاهد نفسي سؤال هام إن القارئ للقرآن الكريم المتدبر لآياته يجد أن الله تعالى في خاتمة سورة الحشر ينادي على أهل الإيمان بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آية إن تدبرها العاقل لاضطرب فؤاده وخشعت جوارحه يا أيها الذين آمنوا المنادي هو الله رب العالمين سبحانه ومعلوم أن النداء في لغة العرب معناه طلب الإقبال فأنت عندما تنادي تريد أن يقبل عليك من تنادي فالنداء معناه طلب الإقبال تعال والنداء في لغة العرب لابد أن يعقبه أمر أو نهي عندما تنادي على أحد إنما تريد أن تطلب منه طلبا أو تنهاه عن أمر المنادي في هذا النداء هو رب العزة جل جلاله يا أيها الذين آمنوا بينادي على من؟ على أهل الإيمان يقول ابن مسعود إذا سمعتم النداء في كتاب الله عز وجل فأرعه سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يعني بيكلم ابن مسعود أهل الإيمان لما تسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا لازم تنصت لازم تنصت قوي ليه؟ لأن في أمر هتؤمر به فيه الخير لك في نهي هتنهى عنه أيضا فيه الخير لك لأنه بيبعدك عن الشر إذا سمعت النداء في كتاب الله فأرعي سمعك إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه ولذلك يقول العلماء في قضية النداء بهذه الصفة الجميلة يا أيها الذين آمنوا قال العلماء إنما ينادي الرب جل جلاله على أهل الإيمان بهذه الصفة الغالية لسببين السبب الأول أن يعلم المنادى أن ما سوف يذكر عقب النداء من أوصاف أهل الإيمان، فينبغي أن يحرص عليها فينفذ الأمر ويجتنب النهي. يقول لك يا أيها الذين أمنوا، يبقى اللي جاي إيه؟ أوصاف أهل الإيمان، دي أوصافهم ودي صفات، يبقى لابد أن تنفذ ما يأتيك من أمر وتجتنب النهي. أدي السبب الأول، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يبقى التقوى من أوصاف أهل الإيمان. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، محاسبة النفس من أوصاف أهل الإيمان. واتقوا الله، الله أكبر، من أوصاف أهل الإيمان. يبقى السبب الأول، نعم السبب الأول لهذا النداء أن يعلم المنادى أهل الإيمان، يعني أن ما سوف يذكر بعد النداء من أوصاف أهل الإيمان فلابد أن يتصفوا بها فيقبلوا عليها بهمة بصفة ذكرها الرب في كتابه عنهم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى لازم تسمع وتطيع، ده السبب الأول. نعم السبب الثاني سبب تربوي، منهج رباني نبوي في دعوة الناس للخير وفي أمرهم ونهيهم وفي باب النصح، أنه ينبغي على المخاطب بالقصر أن يدعو المخاطب بالفتح بأرق الألقاب وأعذب الأسماء، لأن هذا مدعاة لقبول النصيحة أو لقبول اللوم أو العتاب أو لتنفيذ الأمر أو اجتناب النهي. لما تيجي تأمر أو تنهى، ادعو من تريد أمره بلقب طيب باسم جميل. انظر إلى ربك المتعال ينادي عباده بأعذب وأرق الألقاب، يا أيها الذين آمنوا. وده منهج النبي، حديث عبد الله بن عباس، كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام. تعال نشوف حالنا اليومين دول، الأب يقول لابنه يا حيوان. طيب هل الحيوان هيتعلم؟ حيوان خلاص، يقول لك ما بيسمعش كلام، يسمع كلام انت قلت له يا حيوان، وهو الحيوان بيسمع إلا بالضرب، مش هيسمع، اللي خلاص حيوان. واحد تاني يقول له يا فاشل يا غبي، انتوا عارفين الألقاب اللي انتوا ما شاء الله أساتذة فيها، يقول لك لا اتعلم من القرآن والسنة. لما تيجي تعلم، لما تيجي تنصح، لما تيجي تأمر، لما تيجي تنهى، ادعو من تخاطب بأعذب وأرق وأجمل الألقاب، ده منهج الإسلام. وهدوا إلى الطيب من القول وجادلهم بالتي هي أحسن. يا الله على جمال القرآن. إبراهيم بن أدهم جلس يوما فمر به يهودي وأراد اليهودي أن يستفزه، فقال له يا إبراهيم لحيتك هذه أطهر أم ذنب الكلب أطهر؟ لو أنت بقى في الموقف ده، بيقول لك لحيتك هي الأطهر ولا ديل الكلب أطهر؟ تعالوا لنرى الجيل اللي تربى على مائدة القرآن والسنة. فنظر إليه إبراهيم في أدب وقال لحيتي هذه إن دخلت الجنة فهي أطهر من ذنب الكلب، وإن دخلت النار فذنب الكلب أطهر منها. فقال اليهودي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم يا إخوة، الدين اللي يعلم أتباعه هذا الجمال في الرد دين حق يتبع يتبع، فديننا ده ديننا دين كمال، دين جمال، دين جلال. انظر إلى ربك يقول آمرا نبيه ومن يسير على ضرب نبيه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ده الإسلام، يعني حتى في مجادلتك للمخالفين البعيدين عن الدين، لو أمامك كلمتان الأولى حسنة والتانية أحسن منها، أنت تختار إيه؟ الأحسن. ده الإسلام. مش اليوم بقى تجد سباب لو خالفت حد في أي مسألة يشتمك ويسبك بأقذر الألقاب، ده لم يشم رائحة العلم، لأن خلافنا بيكون في العلم مش في القلوب، لسه ما تعلمناش ده. إن أنا ممكن أختلف معك أو تختلف معي، مسألة علمية، أنت تريد الحق وأنا أريد الحق، أنت تبحث عن دليل وأنا أبحث عن الدليل، أنا أبين لك الوجه في الدليل وأنت مش فاهم فبفهمك، ممكن نزعل آه في العلم، إنما القلوب لا تختلف. دي لسه ما وصلناهاش، السلف وصلوا لدي، كان خلافهم فين؟ في العلم مش في القلوب. الآن لو اختلفت معك في أي مسألة هتعاديني وتغتبني وتنم فيا وتسبني بره، الله 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 الله، لأن ما تعلمناش أدب الخلاف وما تعلمناش أدب العلم، ودي القضية الخطيرة جدا. فلكن السلف لهم منهج تاني تماما، كانوا يحسنون اختيار الكلمة، ودي اللي بتنقص كثير منا، وما أبرئ نفسي. يعني انظر مثلا، وهذا أشرت إليه كثيرا، ولكن دايما المسائل دي محتاجة لتركيز وإعادة وتكرار. هارون الرشيد أمير المؤمنين رحمه الله، التقي النقي العابد الزاهد المجاهد الوارع، لا كما يصوره الإعلام الفاسد المفسد الذي يريد هدم رموز الإسلام والمسلمين. صوروا بيسمع موسيقى وغناء ومش عارف مجالسه ايه وجواري، الكلام ده كله باطل. هارون كان يجاهد في سبيل الله عاما ويحج الى بيت الله الحرام عاما، كان تقيا نقيا ورعا، كان تلميذا عند الامام مالك ابن انس رضي الله عن مالك امام دار الهجره، كان وهو خليفه للامه يجلس على الارض تحت قدمي مالك ليتعلم حديث رسول الله. هارون كان يعلم ولديه الأمين والمأمون، كل واحد منهما يحمل فردة حذاء المعلم والمؤدب صالح بن كيسان وغيره وغيره، والكساء وغيره. أمراء، لما يجي المعلم والمؤدب كل أمير يعمل إيه؟ يحمل فردة مداس للمعلم. هو ده هارون الرشيد. في يوم هارون جلس في مجلس الإمارة، وكانت مجالس هارون كلها علم وفقه، فنظر إلى أحد علماء اللغة وسأله سؤالا. كان هارون يمسك بخيرزانة، في الخيرزانة العصا يعني، بس عصا صعبة شوية. والدة هارون الرشيد اسمها الخيرزان، اسمها ايش؟ خيرزان. وخيرزان جمع كلمة ايه؟ خيرزانة. فهارون أراد أن يختبر أحد علماء اللغة في مجلسه فقال: ما جمع خيرزانة؟ ويمسكها هكذا. ففطن العالم وقال: جمعها حزمة من الحطب يا أمير المؤمنين. أدب، فقهاء، هذبهم الإسلام، هذبهم القرآن، هذبتهم السنة. فكان أحدهم لا ينطق بالكلمة قبل أن يعرضها على ميزان الشرع وميزان الخلق والآدب. ده العالم. في مجلس آخر سأل أحد أمراء الأمة عالما من علماء اللغة، وقد أمسك الأمير مسواكا، السواك، في السواك ابن الفم، فقال: يا هذا، ما جمع مسواك؟ طبعا جمعها لغة مساويك، مسواك جمع ايه؟ مساويك، لكن كلمة مساويك لا تقل لأمير. فلما قال: يا هذا، ما جمع مسواك؟ قال: جمع مسواك ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. ضد محاسنك، لأن المحاسن جمع عكسها مساوي، فما يقدرش يقول له مساويك يا أمير المؤمنين. ها؟ تجد الأخ لك إيه؟ تكلم يتكلم حمار يا شيخ، حمار يا ده الأخ، يا ده افصل يا ولا، قول دي صورة حمار واسكت، ما تقولش يا شيخ. فلا فاهمين لغة ولا فاهمين أدب، ربنا يعافينا. الكسائي عالم من علماء اللغة جالس مع أحد الأمراء، فالأمير عرض مسألة وعرض سؤالا منفيا، ألم يحدث كذا؟ الجواب على السؤال المنفي في لغة العرب في الإثبات يكون بكلمة بلى، وفي النفي يكون بكلمة نعم. إما أقول لك مثلا يا أبو صلاح ألم تشرب الشاي، تقول لي بلى يعني شرب. لو قال نعم يبقى ما شربش إيه، بنقول له يا محمد اعمل له كوباية شاي، لأن السؤال بدأ بإيه؟ بأداة نفي، ألم. فالأمير سأل سؤال بألم، فأحد الذين قال بلى يا أمير المؤمنين. فنظر الأمير إليه وإذا بالكساء يقول قل يا أمير المؤمنين بارك الله فيك، بلى فعلنا كذا وكذا، وافصل. فابتسم الأمير ورفع الكسائي درجة. ده العالم، ده اللي تقوله بلى يا أمير، يعني أنت بلى يا واد افصل، ايه بلى يا أمير المؤمنين، ها بلى يا شيخ، أنت اللي بلى ونص. ها بيفكرني بشيخنا، مرة كنا في مشوار في بلدنا وبعدين منتظرين سيارة عشان تحملنا إلى مدينتنا، ففي سيارات الميكروباص دي عندنا في مصر بتركب كده، كل ميكروباص له مكان بيروحه، ففي حتة اسمها السيدة عندنا، اسمها السيدة زينب مكان يعني. فاحنا واقفين، الشيخ واقف بعمة الأزهر وانا واقف جنبه، فالواد السيدة يا شيخ، قال له انت اللي سيدة. السيدة يا شيخ، يا تقول هتروح السيدة مش سيدة يا شيخ، يعني انت امرأة. فطبعا ما في أدب لغة، لغة اللغة. فلما هجرنا لغة القرآن انكسرنا وبعدنا عن الله. فالشاهد هنا ان يأتي النداء يا أيها الذين آمنوا لسببين. الأول أن تعلم أن ما سيصدر بعد النداء من أوصاف أهل الإيمان فلابد أن تهتم به. الثاني إنه منهج تربوي، إذا أردت أن تنصح أحدا أو تأمر أحدا أو تنهى أحدا فلابد أن تستخدم أعذب الألفاظ وأرق الكلمات، تدعوه باسم محبب بلقب محبب، لأن ده يكون دعوة لقبول النصيحة، لقبول العتاب، لقبول الأمر، لاجتناب النهي. نعم.
So, نعم. So, schauen wir inshallah, wie wir die Nafs bekämpfen. Wir sehen in den Versen, und zwar ist das Surah Al-Hashr, ist Surah Nummer 59, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, yani im letzten Teil, der sehr bekannte Teil dieser Surah, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, auf der sinngemäßen deutschen Übersetzung, yani, O die ihr glaubt, fürchtet Allah und eine jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausschickt. Und fürchtet Allah, gewiss Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Und seid nicht wie diejenigen, die Allah vergessen haben und die er dann sich selbst hat vergessen lassen. Das sind wahrlich die Frevler. Wir sehen, liebe Geschwister, wenn wir über die Bekämpfung der eigenen Nefs, yani des eigenen Ego sprechen, was Allah subhanahu wa ta'ala hier sagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und eine jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Yani mit morgen ist natürlich yani zum Tage der Stunde. Und eine jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Und fürchtet Allah, gewiss Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Und seid nicht wie diejenigen, die Allah vergessen haben und die er dann sich selbst hat vergessen lassen. Das sind die Frevler. Wir sehen dieser Aufruf, den Allah subhanahu wa ta'ala hier tätigt. Wir schauen uns das Ganze etwas genauer an. Allah subhanahu wa ta'ala beginnt diesen Vers damit, indem er sagt, O ihr, die ihr glaubt. Man sollte wissen, ein Aufruf der kommt, yani wenn ich jetzt jemanden aufrufe, wenn ich beispielsweise sage, yani ich bin weiter weg und ich rufe eine Person auf oder wie auch immer, dann ist das meistens für zwei wichtige Gründe. Yani wenn ich jemanden aufrufe, dann ist es meistens, dass ich diese Person, yani dass ich von ihr verlange, dass sie diesem Aufruf Folge leistet. Und dass diese Person, yani dass entweder eine Bitte auf sie zukommt, den sie mir bitte soll erfüllen, oder ein Verbot für diese Person, um eine gewisse Warnfunktion auszusprechen. Und wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers beginnt, indem er sagt, O ihr, die ihr glaubt. Yani ein Aufruf an diejenigen, die glauben. Und so sagt Ibn Mas'ud radiallahu anhu, wenn man im Koran yani an einen Aufruf kommt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen aufruft in dieser Art und Weise, so sollte man, yani sinngemäß Übersetzung, so sollte man seine Ohren spitzen, yani so sollte man wachsam sein und Gehör schenken, denn entweder wirst du auf ein Khair hingewiesen, was du vollziehen sollst, oder du wirst auf etwas Schlechtes hingewiesen, was du meiden sollst, beziehungsweise wo du dich fernhalten sollst. Das heißt, Ibn Mas'ud radiallahu anhu erläutert hier diese Angelegenheit, indem er sagt, wenn du ja yani den Koran liest und du kommst an eine Stelle, in dem Allah subhanahu wa ta'ala dich so aufruft, indem er sagt, oh ihr, die ihr glaubt, dann ist es entweder, danach kommt entweder eine Sache des Khair, yani eine gute Sache, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt, dass du sie befolgst, oder du wirst auf eine schlechte Sache hingewiesen, bei der Allah subhanahu wa ta'ala dir eine Warnfunktion gibt, dass du von dieser Sache fernbleibst und diese meiden sollst. Ein Aufruf in der arabischen Sprache sozusagen, yani wenn man hier über die Gläubigen spricht, indem wir sagen, oh ihr, die ihr glaubt, dann ist es erstens ein Grund dafür, dass man wachsam sein sollte, weil nach diesem Aufruf, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh ihr, die ihr glaubt, nach diesem Aufruf werden meistens Eigenschaften der Gläubigen erwähnt. Yani wenn Allah azza wa jalla sagt, oh ihr, die ihr glaubt, dann das, was danach kommt, sind meistens Eigenschaften, die erwähnt werden, die Eigenschaften der Gläubigen sind, die wir uns ja nie aneignen sollten. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wir nehmen das hier als Beispiel, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah. Und die Gottesfurcht ist natürlich eine Eigenschaft der Gläubigen. Und eine jede Seele soll vorausschauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Und fürchtet Allah, gewiss Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Yani all diese Eigenschaften, wenn man sie selbst aneignet, dann sind das Eigenschaften der Gläubigen. Die zweite Sache, die wir erwähnen bei diesem Aufruf, O ihr, die ihr glaubt, ist eine gewisse Erziehungsmaßnahme, die darin steckt. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, dann ist das eine schöne Art und Weise des Aufrufs. Und dann ist es ebenfalls, yani bevor das Khair kommt, was danach kommt, oder eine schlechte Sache, die du meiden sollst, bevor du diese überhaupt hörst, dann hörst du dich, dann fühlst du dich mit diesem Titel, den dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, indem er sagt, oh ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah, dann ist das schon von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dich schon aufgehoben hat, beziehungsweise hat emporsteigen lassen mit diesem edlen Aufruf, der dann auf dich passt. Das heißt, wenn wir sagen, eine Erziehungsmaßnahme, dann ist damit gemeint, dass man die Worte bedacht aussuchen sollte, bevor man einer Person eine Nasiha gibt oder sie zum Guten versucht hinzuweisen oder sie versucht, von etwas Schlechtem fernzuhalten. Denn der Aufruf bzw. den Titel, den du dieser Person gibst, lässt ihr schon ein gewisses Gefühl geben, ob das, was danach kommt, von dieser Person angenommen wird oder nicht angenommen wird. Das heißt beispielsweise, wenn du jetzt ein Kind hast, du hast einen Sohn oder eine Tochter und du gibst yani, einen schönen Aufruf und danach kommt ein Befehl oder danach kommt eine Nasiha oder danach kommt der Hinweis auf etwas Schlechtes, dann wird dieses Kind diesen Aufruf automatisch angenehmer annehmen, als wenn du zu deinem Sohn sagst, ey du Esel, bring mal ein Glas Wasser, ja, oder ähnliches. Und das ist auch das, was man heutzutage in den Familien sehr oft sieht, yani, dass man dieser Sache nicht yani, den Stellenwert gibt, den man ihr eigentlich geben sollte, dass man sich bewusst ist, yani, dass diese Anrede, dieser Titel eine große Rolle spielt. Und deswegen sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, dann sind automatisch schon yani, die Ohren gespitzt, weil das, was danach kommt, wenn du dir diese Eigenschaften aneignest, die kommen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fürchtet Allah, wenn du diese Eigenschaft yani, intus hast, wenn du diese Eigenschaft dir selbst aneignest, dann kannst du dir bewusst sein, diesen Eigenschaften der Gläubigen. Und wer, liebe Geschwister, ist bei Allah subhanahu wa ta'ala bei einem so gewaltigen Stellenwert, dass er sich zu den Gläubigen Allahs spricht.
Ja, natürlich, jeder von uns wünscht sich, dass er zu den Gläubigen gehört. Aber hier ist der Stellenwert und der Maßstab dieser Angelegenheiten. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eines Tages mit den Sahabern unterwegs war in einer Karawane und er sagte ihm, O Jüngling, er sagte es zu Ibn Abbas radiallahu anhuma und er hat ihm gesagt, ja Ghulam, yani, O Jüngling, O Söhnchen, yani, O Jüngling, so Jüngling passt eigentlich sprachlich gesehen am besten drauf, O Jüngling, ich lehre dir Worte und indem er dann sagt, bewahre Allah, dann wird Allah dich bewahren. Yani, kenne Allah, wenn es dir gut geht, dann wird dich Allah subhanahu wa ta'ala kennen, wenn es dir schlecht geht und wisse, wenn die ganzen Menschen und die Djinn sich zusammentun, um dir in einer Sache zu nützen, dann werden sie dir nur in dem nutzen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir vorgeschrieben hat und wenn sie dir schaden wollen in einer Sache, dann werden sie dir nur in der Sache schaden, die Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben hat, gehoben sind die Schreibrohre und die Tinte ist sozusagen getrocknet. Das heißt, yani, indem er ihm sagt, ja, Ghulam, yani, stell dir vor, du hast jetzt ein Cousin oder wie auch immer, und der ist in einem sehr jungen Alter, und du versuchst ihm etwas beizubringen, vielleicht etwas von der Religion oder wie auch immer, und du sprichst ihn an, ja, ein Jüngling ist in der Mode gesehen natürlich jetzt nicht das modernste Wort, selten sprechen die Leute in ihm, sagen, oh Jüngling, mein Cousin, ja, das war früher mal, aber spielt ja keine Rolle. Fakt ist, dass wir das auf unsere heutige Zeit ebenfalls nehmen. Und wenn du einen schönen Titel dir aussuchst, eine schöne Anrede, indem du sagst, oh Jüngling, oder oh, zu deinem Sohn, oh Sohnemann, oder ähnliches, dass das ein Aufruf, dass das eine Anrede ist, die ihm automatisch ein gutes Gefühl gibt. Und automatisch wird er das, was danach kommt, sei es jetzt ein Aufruf, eine Nasiha, ein Verbot, wie auch immer, wird er bei tausendfacher, er wird so viel mehr besser annehmen, als wenn du ihn auf eine schlechte Art und Weise ansprichst. Yani sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier in diesem Vers sagt, O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und an jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat und fürchtet Allah, gewiss Allah ist kundig dessen, was ihr tut.
Ja, ja ihr, الذين آمنوا اتقوا الله. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، بمعنى أن تنفذ الأمر الوارد عن الله أو عن رسوله، وأن تجتنب النهي الوارد عن الله أو رسوله، وأن تصدق الخبر. إن فعلت جعلت بينك وبين عذاب ربك وقاية وسترا، أي وقاية من العذاب. فالتقوى هي فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات ابتغاء مرضات الله رب العالمين. ده معنى التقوى، تفعل الأوامر أيوة، الواجبات نعم، تجتنب النواهي نعم، والمنكرات نعم، وتفعل المندوبات نعم، وتجتنب المكروهات نعم، ده كله ابتغاء مرضات الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وبعدين ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آدي مجاهدة النفس، انظر لما قدمته يداك، لأنك محاسب، ستموت، تنزل القبر وحدك، تسأل في قبرك وحدك، تعرض يوم العرض على ربك وحدك، تأخذ كتابك باليمين أو الشمال وحدك، تحاسب وحدك، هناك جنة ونار، فانتبه. كل أقوالك وأعمالك مسطرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك، اليوم عليك حسيبا. ولذلك انتبه عندما تتكلم، انتبه عندما تعمل، فكل الأقوال مسطورة وكل الأعمال مسطورة، فانتبه لهذا الأمر. إذا لابد أن تجاهد نفسك، لابد أن تجاهد نفسك وتحاسبها على كل ما تكسبه من قول أو عمل. ولذلك تعالوا بنا نقف مع جيل الصحابة وكيف كانوا يحاسبون أنفسهم، إن احنا الآن مع مجاهدة النفس، النفس اللي بين الأضلع دي، إما أن تقودني إلى جنة وإما أن تقودني إلى النار والعياذ بالله رب العالمين، فلابد أن ألجمها بلجام الشرع، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لابد أن أقودها إلى رحمة الله رب العالمين، أن أقودها إلى رحمة الله رب العالمين. فتعالوا نقف أمام حديث واحد لبيان منهج الصحابة في محاسبة النفس. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من رواية حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وأرضاه. حنظلة الأسيدي رحمه الله تعالى، يقول: لقيت أبا بكر رضي الله عنه أرضاه. لقيت أبا بكر فسألني: كيف أنت يا حنظلة؟ شوف الصحابة كيف يتعهد بعضهم بعضا، يسأل بعضهم على بعض: كيف أنت يا حنظلة؟ أي كيف حالك؟ إيه الأخبار؟ طمنا عنك. كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. يا الله، كلمة خطيرة قوي، نافق حنظلة، مشكلة كبيرة جدا. قال: ومما ذاك؟ لماذا؟ لابد أن يتبين ويستفسر. قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن النار والجنة، فكأن رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا نساءنا وأولادنا وضيعاتنا فنسينا كثيرا. يا الله، شوف محاسبة النفس يا إخوة. بنكون في مجالس النبي يكلمنا عن النار والجنة، ترق قلوبنا وتدمع عيوننا وكأننا نرى الجنة ونرى النار. ده مجلسنا مع النبي، بمجرد ما نرجع للبيوت، اللي عنده زوجة بيلعبها، واللي عنده طفل بيلعبه، واللي عنده مزرعة، واللي عنده يخت يا شيخ محمد بيهتم بيخته وبمزرعته، عمله وماله، نسينا كثيرا. الله أكبر. قال الصديق: كلنا كذلك، مش انت وحدك، كلنا كذلك. قال: فانطلقنا إلى رسول الله، رحنا للنبي فنسأله. فدخلت على رسول الله وأنا أقول: نافق حنظلة. قال لي النبي: وما ذاك؟ لماذا؟ السبب. قلت: يا رسول الله، نكون عندك في مجالس الذكر فتذكرنا بالنار وبالجنة، فكأننا رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار، فإذا خرجنا من عندك عفسنا نساءنا وأولادنا وضيعاتنا فنسينا كثيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا حنظلة، لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وكررها النبي ثلاثا. لابد أن نقف أمام هذا النص، شوف محاسبة النفس. حنظلة من شدة إيمانه ويقينه اعتقد أن المباحات تشغله عن الآخرة وتسبب له النفاق، مع أن تلك المباحات بالنية تتحول إلى عبادات، وهي حسن معاشرة الزوجة عبادة، ملاعبة الطفل عبادة، انشغالك بإصلاح مالك للتقوي على عبادة ربك عبادة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. علشان أتفرغ للعبادة محتاج أكون في استقرار في بيتي، يبقى استقرار البيت واجب، حسن معاشرة الزوجة واجب، حسن تربية الولد واجب، ألعبه وأضحكه وألعب معاه وأشيله على كتفي وأحطه وأعمل به، أعمل له جمل وأعمل له حصان وأعمل له كل حاجة، واجب شرعي. تربية، عندي أرض زراعية بصلحها عشان أوفر القوت وتفرغ للعبودية، يكون عندي ما يستر بدني من كسب حلال طيب، عبادة. ولكن ننظر إلى يقينهم وصدق إيمانهم، حنظلة اعتقد أن العمل ده ربما يكون نوع من النفاق. يا الله، طيب ماذا يقول العصاة؟ وماذا يقول مقترف المنكرات؟ وماذا يقول أصحاب الألسن الحداد؟ الطعنون، القذفون، المغتابون، النمامون. يا رب سلم. ده حنظلة في المباحات اللي تعد من العبادات بالنية، اعتبر نفسه وقع في النفاق. امال بقى الجماعة اللي ربنا يسلم. يبقى ده نوع من أنواع محاسبة النفس، إنك تجلس مع نفسك تحاسبها على القول وعلى العمل، لأنك محاسب فانتبه. الحديث يعلمنا أيضا إضافة لمحاسبة النفس، يعلمنا إذا أشكل علينا أمر علينا أن نتوجه للعلماء. حنظلة لما أشكل عليه الأمر وعرضوا على الصديق أخذه وذهب لمن؟ لرسول الله. يبقى لما يكون عندك أمر ما انتش فاهمه اسأل أهل العلم. لماذا؟ لأنك لو لم تسأل تفاقم الأمر وأبعدك عن الرب. يبقى لازم تسأل بسرعة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الحديث أيضا بيان أن المباح بالنية تحول إلى عبادة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا الصلاة واجب، ما تتمش إلا بالوضوء، يبقى الوضوء إيه؟ واجب. كذلك العبادة واجبة، مش هتتم إلا باستقرار نفسي في بيت عنده زوجة طيعة دينة يحسن معاشرتها ومعاملتها، هتعينه على العبادة والطاعة. يبقى لما تيجي مجلس علم هتوفر لك السبل انك تتعلم، مش تنكد عليك في البيت وتخرب لك البيت. ليه؟ لان مفيش معامله طيبه في البيت، بالتالي تيجي تروح مجلس علم او تتاخر شويه في المسجد ممكن تسيب لك البيت وتطفش وتروح لاهلها وتنكد عليك وعيتك سودة. يبقى انا لازم اصلح البيت اولا، وده اللي كثير من الشباب مش فاهم. نقول له عاملها كويس هتيسر لك السبل، وهي كمان الزوجة لما تعامل زوجها كويس وتتقي الله فيه هيسر لها كل السبل، مش هيمنعها من صلة رحم ولا يمنعها من زيارة أخت من الأخوات. إنما لو كانت بقى يعني كئيبة في بيتها دايما زنانة دنانة مشكلة كل حاجة واقفة على الكلمة، طيب لا هتروحي عند أمك ولا عند أبوك ولا عند أختك ولا عند أخوك، صح؟ وما فيش حد يجي البيت عندي. ليه؟ ما فيش حسن معاملة. الدين ضابط، التقوى ضابط. يبقى إذن حسن المعاملة في البيت واجب شرعي، هتيسر لك أمر العبادة أمر الطاعة. حتى وانت رايح لعملك من أجل دنياك هتروح وانت منشرح الصدر، مش قايم من نوم منكد وحالتك بؤس تركب السيارة تخبط في حيطة وتروح في داهية، ما انت متنايم متنرفز ومتضايق وهكذا. اذا ساعة وساعة النبي علمنا ان ده من المباحات بحسن ان يبقى طاعة وعبادة لله رب العالمين. فهذه الساعة المقصودة مش ساعة معصية، لا، دي ساعة مباح لهو طيب مباح في طاعة الله عز وجل، مش ساعة وساعة مسك الشيشة وقعد على القهوة. ايه ده ساعة وساعة؟ بئس العبد أنت، هذه ساعة شيطان. ساعة في طاعة في مباح في حلال مش في معصية ومنكر، ماشي؟ فبعض الناس فيهم الساعة خطأ، نقول لا، الساعة منصب على فعل حنظلة. عفسنا النساء راح بيأدي حق زوجة بيلعبها ويدعبها، والأولاد بيربي أولاده بيلعبهم ويضحك ويقول دعابة ويلعب معاهم، والضيعات يعني عنده أرض بيفلحها ويزرعها بيشوف الحمار اللي عنده في الأرض يلعبه كده عشان ما يزنجرش معاه وما يقرفوش، بيشوف البقرة اللي عنده يطبطب عليها عشان تحلب له اللبن. ها آدي الله، مش رايح يقعد على القهوة في معصية، مش روح الديسكو ساعة وساعة. يبقى أنت فهمت غلط يا ابن الله يهديك. لا يا ابن، دي ساعة طاعة، ساعة مباح، ساعة عبادة بحسن النية. ولذا كان السلف رضي الله عنهم حياتهم كلها كذلك محاسبة. ابن مسعود يخرج من بعد صلاة الصبح مع رسول الله، إذا التقى بأخ من إخوانه من الصحابة يقول له هيا بنا نؤمن ساعة. هيا بنا إيه؟ نؤمن ساعة. فيجلس يتذاكرون الآخرة، يقرؤون القرآن، يتدرسون الآيات، إن عندهم الآن وقت فراغ، مش ترك عمله للدنيا، لا، ما تركوا أعمال الدنيا وإلا ما سادوا وقادوا، ولكن في وقت الفراغ نشغله بإيه؟ بذكر الله، بطاعة الله، مسألة علمية، مسألة شرعية. ويظل ابن سعود هكذا. وعمر كان إذا التقى بعض إخواني يقول هيا بنا نتقرب إلى ربنا، الله أكبر. وغيره يقول هيا بنا نشكر ربنا فيغفر لنا، الله أكبر. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ محاسبة للنفس، حياتهم كلها تذكير بالله، تذكير بالنافع، تذكير بالخير. هكذا المؤمن حتى في أمر دنياه ينصح نصيحة طيبة، يرشد إلى أمر جميل، وهكذا. فديننا دين ودنيا بضوابط، بمنهجية. إذن إن حققنا هذه المجاهدة للنفس وصلنا لليقين، أي الإيمان الصادق. عقارب الساعة كما تعلمون دائما أبدا تطاردني، فبهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء. فإن قدر لنا لقاء نواصل مع مجاهدة الدنيا ثم الهوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
So kommen wir inshallah zum letzten Part der Übersetzung. Wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Hashr, wie wir erwähnt haben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah, und eine jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat, und fürchtet Allah, gewiss Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Was hat dieser Vers mit dem Thema zu tun, wenn wir sagen, Mujahadat Nafs, yani diese Nafs zu bekämpfen? Deutet darauf hin, liebe Geschwister, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah, yani die Gottesfurcht Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Gottesfurcht, liebe Geschwister, bedeutet, dass man, yani sprachlich gesehen, wenn man das versucht näher zu bringen, bedeutet die Gottesfurcht, dass man eine Trennwand schließt zwischen dir und der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala. Yani stell dir das vor, du stehst hier, und wenn jetzt hier die Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass du zwischen dir und der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala eine Trennwand machst. Yani diese Taqwa, diese Gottesfurcht stellt genau diese Wand dar, diese Trennwand zwischen dir und der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn wir sagen die Gottesfurcht, dann bedeutet das, die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala auszuüben, die Gebote zu vollziehen und von den Verboten fernzubleiben, um diese zu meiden. Das Verpönte ebenfalls versuchen zu meiden. Das Gute, was Allah subhanahu wa ta'ala gebietet hat, versuchen dem nachzugehen. Yani all das zu tun, was Allah subhanahu wa ta'ala gebietet, und von all dem fernzubleiben, was Allah subhanahu wa ta'ala verbietet. Das ist die Trennwand zwischen dir und der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort, indem er sagt, und eine jede Seele, yani wenn wir sagen eine jede Seele, dann ist das natürlich, und eine jede einzelne Seele, jeder selbst, jede Person, soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Und genau das ist die Bekämpfung deiner Nefs, beziehungsweise die Abrechnung zwischen dir und deinen Taten. Dass du die Abrechnung vollziehst und schaust, was hast du für morgen vorausgeschickt. Yani war das etwas Gutes, was du vorausgeschickt hast? Waren das schlechte Taten? Ist Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen zufrieden? Ist er mit diesen unzufrieden? Und wie auch immer. Das heißt, jeder soll schauen, was die eigenen Nefs vorausgeschickt hat für diesen Tag, an dem man Allah subhanahu wa ta'ala treffen wird. Ob diese Taten entsprechend dem Eintritt sind in das Paradies oder ob sie einen in die Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala führen. Schauen wir uns eine Situation an der Sahaba, womit wir dann auch diesen Vortrag beenden. Und zwar, wie diese Sahaba mit sich selbst waren, um ihre eigene Abrechnung zu vollziehen. Es wird überliefert, dass Hanzala radiallahu anhu eines Tages unterwegs war und er traf Abu Bakr Siddiq. Und er sagte ihm, yani Abu Bakr radiallahu anhu, fragte ihn, ja Hanzala, yani wie steht's um dich? Yani wie wenn wir heute sagen, yani wie geht's dir? Wie steht's um dich? Wie ist deine Lage? Und das war, wie der Sheikh erwähnt, auch eine Auszeichnung der Sahaba, dass wenn sie sich getroffen haben, dass es nicht einfach nur war, und wie geht's dir, in der Hoffnung, dass er sagt, gut und fertig, sondern man fragte so richtig um das Wohlbefinden des anderen. Wie steht es um dich? Und so sagte Hanzala radiallahu anhu, nafaqa Hanzala. Yani Hanzala ist, korrekt übersetzt, Hanzala heuchelt. Und er hat ihm gesagt, yani, wie kommst du darauf, ja Hanzala? Yani, ein Sahabi sagt, ich heuchle, beziehungsweise ich bin ein Heuchler. Und dann fragte ihn Abu Bakr radiallahu anhu, wie kommst du darauf?
Und er sagte ihm, wenn wir beim Propheten sind und er erzählt uns über das Paradies und über das Höllenfeuer, dann ist es so, als wenn wir das mit unseren Augen wahrnehmen würden. Es ist so, als wenn wir es mit unseren bloßen Augen wahrnehmen würden. Das heißt, du sitzt beim Propheten, er erzählt dir über das Paradies, du bist so sehr gefesselt, als würdest du das Paradies sehen. Und er erzählt dir vom Höllenfeuer und du bist so sehr gefesselt, als würdest du das Höllenfeuer sehen. Dann sagt er ihm, wenn wir beim Propheten sind und er berichtet uns über das Paradies und über das Feuer, dann ist es so, als wenn wir das wahrnehmen würden. Wenn wir aber dann rausgehen und mit den Frauen spielen und mit den Kindern spielen und unsere Erde, unser Ackerstück sozusagen pflegen, dann vergessen wir vieles von all dem. Und dann hat Abu Bakr gesagt, da ist was dran. Lass uns zum Propheten gehen. So gehen sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, was bringt euch? Und er sagte ihm, Hamdala heuchelt. Hamdala ist zum Heuchler geworden. Und er sagte ihm, ja Hamdala, was lässt dich dies vermuten oder was lässt dich dies ahnen? Und dann sagt er wieder zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, wenn wir bei dir sind und du berichtest uns über das Höllenfeuer und über das Paradies, dann ist es so, als wenn wir das mit unseren Augen wahrnehmen würden. Aber wenn wir dann rausgehen und uns mit unseren Frauen beschäftigen und mit den Kindern spielen und unsere Ackergut sozusagen pflegen, dann ist vieles von all dem vergessen. Und so sagte ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr so, wie ihr bei mir seid, draußen werdet, dann würden euch wahrlich die Engel begrüßen und auf euren Schlafgemächern sozusagen begrüßen. Aber, ja Hanzala, eine Stunde und eine Stunde. Wir erläutern dies ganz kurz, bevor wir den Vortrag beenden. Erstens, Hanzala radiallahu anhu geht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt ihm, ich bin Heuchler geworden, ich heuchle. Das zeigt ja schon den Stellenwert deiner eigenen Nefs, dass du dir selbst dieser Sache bezichtigst, ja, und dass es dir nicht zu schade ist um deinen Ruf, um deine Stellenposition, dass du hingehst und sagst, ich bin ein Heuchler geworden. Das deutet ja schon auf die Art und Weise des Sahaba, aber daran wollen wir uns nicht zu sehr festhalten, sonst vertiefen wir uns zu sehr mit der Zeit, sondern Hamdallah radiallahu anhu erwähnt diese Taten, Hamdallah radiallahu anhu erwähnt diese Taten, die dazu führen, dass sie das Höllenfeuer und das Paradies, was sie mit Augen sehen würden, wenn sie beim Propheten sallallahu alaihi wasallam sind, dass sie das vergessen. Und das, was wir daraus entnehmen, ist, dass all diese Taten, dass das keine verbotenen Taten sind. Und das ist auch das, was die Gelehrten sagen, liebe Geschwister. Diese Taten, die Hamdallah hier erwähnt, sind nicht so, ich gebe jetzt nur mal ein Beispiel, ja, nicht, dass man das verwechselt mit der Aussage von, aber es ist nicht so, als wäre er hingegangen und hätte ihm Sünden erzählt, Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat und dann ihm sagt, ich habe das und das gemacht. Sondern er erwähnt ihm erlaubte Dinge. Mit der Frau Zeit zu verbringen, ist eine erlaubte Sache, vielmehr sogar eine gebotene Sache. Mit den Kindern zu spielen, ist ebenfalls eher eine gebotene Sache, nicht einfach nur eine Sache. Dein Ackergut zu pflegen, ist auch eine gebotene Sache. Denn in der islamischen, aber ebenfalls im arabischen, in der islamischen wird gesagt, dass was die Sprachdeutung angeht und das Verständnis angeht, all das, was zu einer Pflicht führt, oder drehen wir es um, all das, was du unterwegs machen musst, um eine Pflicht zu erfüllen, ist bereits eine Pflicht. Wiederholen wir das und versuchen wir das näher zu bringen. Alles, was du tun musst, um eine gewisse Pflicht zu erfüllen, diese Sache, die du tust, ist schon eine Pflicht. Geben wir ein Beispiel. Das Gebet ist eine Pflicht. Das heißt, was muss ich denn machen, dass ich zum Gebet gelange? Das heißt, Wudu zu nehmen. Das heißt, Wudu ist ebenfalls Pflicht. Was muss ich denn machen, damit ich beim Gebet, dass meine Aura jetzt beispielsweise bedeckt ist? Auch dies ist eine Pflicht. Wenn ich meinen Acker gut pflege, damit daraus Früchte oder Gemüse oder wie auch immer entkommt, um meine Familie zu versorgen, was für mich eine Pflicht ist, ist eine Pflicht. Eine gute Art und Weise mit meiner Frau zu pflegen, die Frau, die im Endeffekt ausschlaggebend ist, ob du dich in deinem Zuhause wohlfühlst oder nicht und dementsprechend auch, ob du dich in deiner Nefs wohlfühlst oder nicht, ist eine Pflicht. Die Erziehung der Kinder, damit es eine gute Erziehung ist, ist es Pflicht, dass du dich mit ihnen beschäftigst und auch mal mit ihnen spielst und so weiter und so fort. Das heißt, Hamdallah radiallahu anhu hat keine Sache erwähnt, die verboten ist, sondern vielmehr nur gebotene Sachen und trotzdem hat er das Gefühl, dass er heuchelt. Wie ist es dann, wenn derjenige, der von uns und wir diese ganzen Sünden vollziehen, die wir vollziehen? Dann was ebenfalls wichtig ist, dass man das erläutert, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm geantwortet hat, nachdem er ihm gesagt hat, wenn ihr bei mir wärt, wenn ihr draußen so wärt, wie ihr bei mir seid und so weiter und so fort. Aber der letzte Teil dieser Aussage, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, aber Hamdallah, eine Stunde für eine Stunde. Und das ist das, was im arabischen Sprachgebrauch, in den arabischen Ländern oft falsch verstanden wird. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern, ob es diese Aussage auch gibt, ja, aber das wird oft falsch verstanden. Ja, du siehst zum Beispiel, wie jemand zu einer Person geht, der vielleicht gläubig ist und der versucht, sich sehr an die islamische Gesetzgebung zu halten, dann geht er zu ihm und sagt ihm, vergiss nicht, eine Stunde, eine Stunde. Und was sie damit meinen ist, eine Stunde, yani es gibt auch die Aussage, eine Stunde für Allah und eine Stunde für was anderes. Aber das ist nicht das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint hat, sondern er hat gemeint, eine Stunde, das heißt, der Ibadah, ja, die du vollziehst, auf diese Anstrengung, diese Durus und so weiter und so fort, ist eine Stunde. Aber diese, natürlich, nicht, dass jemand falsch versteht, ist nicht eine Stunde, eine Zeitstunde gemeint, sondern im Arabischen, das ist nur dieser Sprachgebrauch, eine Stunde, eine Stunde. Deutet darauf hin, dass eine Stunde, die beispielsweise voller Unterrichte und dies und das und dies und das ist, eine abgewechselt wird auch mal mit einer anderen Stunde mit erlaubten Dingen, wie beispielsweise, dass du mit deiner Frau unterwegs bist, dass du mit deiner Frau Zeit verbringst, mit deinen Kindern spielst und so weiter und so fort. Das ist mit dieser Aussage gemeint, eine Stunde, eine. Nicht, wie wir es heute sehen, eine Stunde, dieses Beispiel, was jetzt der Sheikh gegeben hat, ich übersetze es nur, eine Stunde in der Shisha-Bar und eine Stunde hier, dass man dann sagt, das ist die eine Stunde für die Vergnügen der Nefs. Das ist nicht damit gemeint, sondern eine Stunde mit erlaubten Dingen, auch mal abseits vielleicht der Moschee, mit der Familie und so weiter und so fort, mit einer Stunde der Ibadah und ähnliches. So waren die Sahaba, liebe Geschwister, auch eine Aussage wird überliefert von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass er nach dem Subh-Gebet mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam rausgegangen ist und wenn er Gefährten getroffen hat, dass er ihnen gesagt hat, lasst uns eine Stunde glauben, sozusagen über den Glauben sprechen und so weiter und so fort. Andere haben gesagt, lass uns eine Stunde Allah gedenken, damit er uns vergibt. Andere haben gesagt, lass uns eine Stunde noch näher kommen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das war all das, was mit der Nefs zu tun hat, mit der Erziehung der Nefs, der Art und Weise. Und wenn es Allah subhanahu wa ta'ala so vorhergeschrieben hat, so werden wir in den nächsten Unterrichten da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.